Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ja zurück. Es war Urlaubszeit. Wir haben uns hoffentlich erholt, sind wieder voll da und es lohnt sich auch richtig, denn ein Großereignis steht an und Großtrades stehen noch aus. Also es gibt einiges zu besprechen und deshalb sitzen wir gegenüber, der nach Wochen zwischen Sonne, Wasser und Bergluft längst nicht mehr ungebräunte.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, Entspannungslevel mittlerweile, so nach dem Urlaub und noch ein paar Tagen Arbeit, ein paar mehr Tagen Arbeit wahrscheinlich schon bei dir.
Ja, es ist ja anderthalb Wochen, bin schon wieder voll drin im Grind.
Und schon wieder richtig im Grind, aber es ist schon wieder
Urlaub. Brauche Urlaub.
Brauchst du?
eigentlich alles ganz gut. Also ich freue mich sehr, dass es jetzt halt mal wieder losgeht, also so mit diesem Podcast grundsätzlich, aber auch mit dem Turnier, was jetzt losgeht, habe ich auch Bock drauf, aber es war zwischendurch schon auch tatsächlich sehr schön, mal eine Zeit lang nichts tun zu müssen.
Fand ich
auch. Wie ist bei dir?
Ganz genauso. Bei mir, jetzt ging es erst diese Woche wieder los mit Arbeit und ja, so mal die Arbeit sein zu lassen, war schon ganz nett. Ne? So ein bisschen mit der Familie draußen, frische Luft, mal ein feiner Tropfen, mal was zu essen. Das war schön. Und jetzt, ich meine, das Gute ist ja, dass wir jetzt endlich auch wieder ein bisschen Substanz haben. Also wir haben ja jetzt eigentlich wir haben ja wochenlang einfach nur über irgendwelche Wechsel und irgendwelche Theorien gesprochen. Und jetzt, gut, stellen wir zwar natürlich wieder eigene Theorien auf und sprechen auch wieder über potenzielle Wechsel beziehungsweise Wechsel, die entgegen ganz klarer Versprechen bis jetzt nicht stattgefunden haben. Über die werden wir natürlich auch sprechen. Aber es steht auch wieder Basketball an, die WM. Und ja, haben auf jeden Fall Bock. Und wir werden uns heute so ein bisschen einfach mal grob so keine richtige Preview. Wir sprechen aber so ein bisschen über unsere WM-Themen, über unsere Aussichten für die WM. Und wir sprechen über James Harden, der eine Strafe erhalten hat. Nicht, weil er seinen Chef Daryl Morey oder seinen GM und President of Basketball Operations, ich habe Daryl Morey's Titel gerade ehrlich gesagt gar nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall.
Seinen langjährigsten Freund und Unterstützer.
Genau. Als Lügner bezeichnet hat. Und
als den Baron von Wegen.
Von wegen, so sieht's aus und richtig, so ging das Ganze los, die NBA untersuchte und dann gab's jetzt eben die Strafe. Das werden wir ganz kurz besprechen. Jetzt ist natürlich das Ding, weil wir waren halb untätig, wir haben Urlaub gemacht, aber wir waren nicht ganz untätig, beziehungsweise wir haben vorgearbeitet und deshalb gab's auch in den letzten 3 Wochen Content. Nicht hier wirklich, beziehungsweise eine kleine Folge gab's ja, Hall of Game, mal auf diesem Kanal. Und sonst gab es ganz viele andere interessante Sachen, nämlich auf Patreon. Denn auf patreon.com/korbiger-podcast und Korbiger mit
HE.
Richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es da eben diesen Extra-Content. Und da haben wir einerseits das Hartholz, die Geschichten vergangener Zeiten auf dem Hartholz wiederbelebt. Wir haben alte Spiele angeschaut, beziehungsweise ein altes Spiel, Celtics Bulls. 2009er Playoffs, erste Runde. Und wir haben uns Filme angeschaut und drüber gesprochen. Den unschlagbaren White Man Can't Jump plus Above the Rim, Oles persönlichen Favoriten. Also wenn euch interessiert, was wir dazu zu sagen hatten und ihr es noch nicht gehört habt, schaut gerne mal vorbei. Und jetzt direkt, weil ne, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir jetzt ganz schnell durchgehen. Haben wir natürlich nicht und wir werden es auch nicht schaffen. Aber wir fangen jetzt trotzdem direkt an mit James Harden. Wie gesagt, es war ein Promo-Event, oder?
Ja, also es war ein offiziell war es, glaube ich, ein Training Camp mit ganz vielen Kindern in China.
Genau, und da schnappte er sich das Mic, beziehungsweise er bekam natürlich das Mic und sagte, Daryl Morey is a liar and I will never be part of an organization he's part of. Und er hat auch nochmal gesagt, I repeat, Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization he's part of. Habe ich mir nur gedacht, stimmt nicht ganz, weil gerade ist es noch so. Aber ich dachte mir ganz kurz, müssen wir jetzt eine Extra-Folge auf? Müssen wir ganz kurz die Badehose gegen das Mikro tauschen oder so ähnlich? Oder wie hast du es, hat es deine Welt erschüttert? Hast du die Aussage selber so wahrgenommen, als er sie getätigt hat? Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber.
Also es hat mich schon überrascht, einfach weil die beiden ja eigentlich so ein bisschen die beste Buddy-Freundschaft so der NBA eigentlich mehr oder weniger waren über die letzten Jahre. Also man erinnert sich ja noch dran, wie die die Sixers für Harden getradet haben nach diesem ewigen Hin und Her mit Ben Simmons und dann hat Daryl Morey Harden am Flugzeug abgeholt und sie haben sich in den Arm genommen und man dachte, das ist irgendwie ja eins der dynamischsten Duos, weißt du, das ist Pimp C und Bun B, das ist Big Boy und Andre 3000, das ist Dumm und Dümmer. Also das sind halt einfach so, weißt du,
ja,
das sind einfach zwei Freunde und das ist jetzt offensichtlich vorbei. Fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, oder also beziehungsweise ich bin mir schon relativ sicher, ich fand es auch ein bisschen doof, das Ganze. Also ich weiß nicht, ob James Harden sich da das gut überlegt hat, was er da gemacht hat, aber das passt ja irgendwie grundsätzlich ganz gut zu dem Sommer, den er jetzt bisher so hatte, weil irgendwie waren da jetzt, oder eigentlich wahrscheinlich schon dem gesamten letzten Jahr, was er so hatte, weil gefühlt hat er sich jetzt halt ein paar Mal ganz schön verzettelt und ich weiß nicht so genau, wo es jetzt für ihn weiter hingeht. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, als ich das Video gesehen habe, dachte ich schon erstmal, hä, hier, also das ist jetzt schon irgendwie krass. Was bedeutet das jetzt?
Ja, der Punkt war ja, man wusste ja, also er hat ja nur gesagt, Daryl Morey sei ein Lügner. Man wusste nicht genau, wo Daryl Morey denn gelogen hat. Und mittlerweile ist es ja raus, nämlich, dass Harden ihn um einen Trade gebeten hat, einen Trade gefordert hat und Morey dann sagte, er wird diese ganze Geschichte schnell durchziehen. Jetzt haben wir halt, ne?
Aber das ist doch auch irgendwie vollkommen unlogisch, oder nicht? Also eigentlich glaube ich, dass es, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, dann hätte ich jetzt gedacht, dass das wahrscheinlich eher darum ging, dass die beiden letztes Jahr, als es halt um einen günstigeren Vertrag ging, so eine illegale Absprache getroffen haben. Okay, du machst jetzt das.
Ja.
Und nächstes Jahr kümmern wir uns dann um dich. Mach dir keine Sorgen, dann kriegst du deine Kohle und dann gehen wir weiter. Also die Absprache, auch wenn sie nicht erlaubt gewesen wäre, die hätte ich schon verstanden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in Wirklichkeit schon um die ging. Aber das kann man natürlich nicht sagen, weil das wäre ja illegal. Ne? Also das würde ja Harden auch mit einbeziehen.
Ja.
Aber so diese andere Geschichte, die macht ja aus Sixers Perspektive überhaupt keinen Sinn. Also dass man sagt, ja klar, zieh deine Option und dann traden wir dich sofort, egal was uns geboten wird. Das wäre ja völlig sinnloses Operieren aus Sicht von Morey und den Sixers, die jetzt ja auch nicht in dem Business sind, ihren zweitbesten Spieler zu verschenken, nur weil der jetzt gerade keinen Bock mehr hat. Also das ergibt ja hinten und vorne keinen Sinn, deswegen weiß ich nicht, was für eine Absprache das sein soll. So oder so hätte es wahrscheinlich bessere Wege gegeben, das zu klären, als bei einem Promo-Event in China, wo Daryl Morey natürlich sowieso Staatsfeind Nummer 1 ist.
Ich meine, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir ja so rund um die Trade-Forderung Hardens und auch Lillards schon besprochen haben. Es ist halt auch einfach, wenn ich halt den Interessentenkreis, also wenn der Interessentenkreis sowieso schon nicht so groß ist, weil es ja gewisse Gründe gibt, ne, dass der Spieler den Trade fordert und weil es sowohl bei Lillard als auch bei Harden gewisse Probleme gibt. Und ich dann auch sage, ja gut, aber eigentlich grundsätzlich möchte ich nur genau zu diesem Team und dieses Team dann, aber natürlich, man möchte natürlich auch zu dem Team mit den besten Spielern, dann ist es natürlich, also es ist nicht so, dass die Spielerseite es der Teamseite dann irgendwie einfach macht, einen Trade durchzuführen, weil der Handlungsspielraum gefühlt mittlerweile so klein geworden ist, dass das abgebende Team ist ja sowieso schon in einer Verliererposition irgendwie, weil es ja einen seiner besten Spieler abgeben muss und dann noch irgendwie halt so ein bisschen mit Pistole auf der Brust und dann, okay, jetzt dahin, ich möchte nur dahin und bei Harden ist ja sogar das Ding, er hat nur ein Jahr Vertrag, das heißt, sollte ein Team für ihn traden, kann es am Ende passieren, dass er ein Jahr später weg ist. Das heißt, du möchtest nicht so viel opfern, in Anführungszeichen. Das heißt, die Sixers bekommen wahrscheinlich auch einen geringeren Gegenwert. Das wird nochmal was anderes. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass man gesagt hat, okay, dass Murray eben, du hast ja auch angesprochen, befreundet im Endeffekt eigentlich, dass man dann sagt, okay, wir versuchen, dass wir da eine schnelle Lösung finden. Aber wenn die Lösung halt nicht da ist, und es gehören ja auch immer drei Parteien zu der Geschichte, Spieler, abgebendes Team und potenziell aufnehmendes Team, nur weil man gesagt hat, wir schauen, dass wir schnell machen, aber wenn halt die Clippers dann, blöd gesagt, Robert Covington und drei Second-Rounder bieten, dann sagst du ja trotzdem nicht ja, nur weil du James Harden gesagt hast, wir machen das schnell. Also es muss ja irgendwie ein Gegenangebot bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, gleichzeitig, dass Harden dann, du sagst ja auch, es wirkt irgendwie nicht glücklich, es wirkt so halb geplant, weil es auf diesem Promo-Event passiert ist oder weil es da gesagt hat oder während dieses Camps gesagt hat. Also es war jetzt nicht irgendwie aus dem Affekt heraus oder während eines Interviews, sondern irgendwie, er hat ja die Initiative ergriffen. Deshalb, ja, weiß ich nicht, was irgendwie dahinter steckt, aber so die ganze Geschichte, im Endeffekt, du hast ja gesagt, illegal, jetzt war es auch illegal, weil die NBA hat ja dann eine Untersuchung angestoßen und Harden hat eben dann genau diese Begründung geliefert und das darf er aber nicht, also beziehungsweise kein Spieler darf öffentlich äußern, dass er getradet werden möchte.
Ja, beziehungsweise andeuten, dass er, wenn er den Wunsch nicht erfüllt bekommt, dass er dann nicht antritt. Ich glaube, ja, das ist so noch so der extra Zusatz, worauf sie ihn jetzt festgenagelt haben. Also ich meine, wirklich gern Trade gefordert, das hat ja Lillard genau so gemacht, ja, ne? Und da gab es keine Strafe, aber es ist halt bei der NBA ein bisschen schwierig, ne? Weil es darf und macht ja letztendlich jeder Spieler. Es ist halt nur die Frage, wie doof man dabei vorgeht, genau, und wie offen man das macht.
Also ich glaube, bei
offener als das geht's halt nicht.
Genau. Also es ist auch der Paragraph, ich glaube, bei The Athletic, die hatten ihn aufgelistet, who publicly expresses a desire to be traded to another team. Also ja, so dieses, und damit, dass er jetzt quasi gesagt hat, Morey sei ein Lügner und er habe ihm versprochen, dass er schnell getradet wird, weil er getradet werden möchte, so hat er es quasi öffentlich gemacht. Ich meine, das ist ein bisschen wie mit Tampering, ja, keiner macht's. Aber trotzdem.
Ja, genau. Haben die Sixers auch nicht gemacht, als sie PJ Tucker und Daniel House bekommen haben, weil sie sich mit Harden darauf geeinigt haben, ein bisschen weniger Geld zu nehmen, damit dieses Geld frei war. Da haben sie auch nicht getampert. Nee, dafür haben sie ja sogar, glaube ich, dafür mussten sie sogar einen Zweitrunden-Pick abgeben.
Ich glaube auch, ja. Genau. So wie die Bulls bei Lonzo. Aber ja, im Endeffekt sind wir jetzt irgendwie kein Stück weiter. Ich find's irgendwie,
können wir aber bei Harden vielleicht noch einmal ganz kurz erwähnen, er hätte das ja alles umgehen können. Also er hätte einfach diese Option über 35 Millionen, die er, glaube ich, hatte für kommende Saison, die hätte er einfach nicht ziehen müssen. Dann wäre er null abhängig gewesen von den Sixers und deren Wünschen und deren Vorstellungen, was mit ihm passiert. Das wäre alles scheißegal gewesen. Er hätte dann natürlich nicht so viel Geld bekommen. Das ist natürlich ein nicht ganz unwichtiger Punkt, aber er hätte sich's dann ja aussuchen können. Er hätte im Zweifel zum Minimum zu den Clippers gehen können und darauf pochen können, dass die dann halt nächstes Jahr oder sogar übernächstes Jahr ihn halt richtig bezahlen, wenn sie Bird Rights haben. Das ist natürlich alles nicht sein Traum, weil er dann in dem Fall statt 35 Millionen eher 3 Millionen verdient hätte. Aber er hätte es dann halt einfach selber in der Hand gehabt. Und ich verstehe, also das nervt mich halt in dieser ganzen Geschichte, ist erstmal die Option ziehen, das Team dadurch ja in eine total dämliche Situation bringen und sich dann aber beschweren, wenn das Team in der Situation dann nicht genau dir den Wunsch von der Nase abliest, der für das Team selbst überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also das ist ja nochmal anders als bei Lillard, wo halt jetzt dieser Vertrag, ich meine, haben sie auch letztes Jahr erst neu unterschrieben, aber jetzt war halt die Situation, das geht halt noch 4 Jahre, deswegen, klar, da muss man sich irgendwie aufeinander zubewegen eigentlich, da muss man gucken, dass man eine gemeinsame Lösung findet. Aber Harden hätte es ja einfach in der Hand gehabt. Er hätte ja einfach sagen können, okay, Leute, das war irgendwie nicht meinen Vorstellungen entsprechend. Ich will auf jeden Fall hier weg, weil Daryl Morey und überhaupt und alles andere, mir gefällt das hier nicht. Ich nehme mein Schicksal jetzt selbst in die Hand. Klar, es gab nicht viele Teams auf dem Markt, die Kohle hatten, aber dann ist es halt im Zweifel nur die Mid-Level-Exception, die du bekommst. Oder es ist dann im Zweifel sogar nur ein Minimalvertrag. Aber dann hast du es halt selber in der Hand. Und so dieses, nee, das Geld will ich auf jeden Fall, aber ich will auch unbedingt meinen Wunsch bekommen und sonst kacke ich euch vor die Haustür. Das finde ich halt total nervig. Ja. Aber naja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen dieses, ich weiß, irgendwie dadurch, dass halt über die letzten Jahre gefühlt die Superstars immer ihre Wünsche bekommen haben, wenn es darum ging, war es halt klar, dass es irgendwann vielleicht auch sich in eine Richtung bewegt, wo es dann doch irgendwann ein bisschen unerträglich wird. Und das, ich finde, hier ist das so ein bisschen erreicht, weil das halt auch ein Spieler ist, der zwar immer noch verdammt gut ist, aber wo du jetzt halt nicht weißt, okay, sobald er dann wieder Free Agent wird, kriegt er eh irgendwo einen Maximalvertrag oder so. Bei Harden ist die Situation halt mittlerweile anders und er hilft sich halt mit diesem Verhalten überhaupt nicht.
Nee, zumal auch, ich meine, die Playoffs wieder durchwachsen waren, die Fragezeichen bleiben halt irgendwie. Er hat ja extrem gute Spiele gehabt, aber er hat auch nicht ganz so gute Spiele gehabt. Also von daher, das Sportliche kommt ja auch noch dazu. Dann hast du jetzt das dritte Mal binnen weniger Jahre eine persönlich schwierige Situation mit ihm, ja, dann überlegst du dir natürlich als Team, so mich trotzdem irgendwann auch da, gern Buch, die Beweggründe, weil Buch vielleicht auch nur eine Kurzgeschichte, aber die Beweggründe, weshalb er diese Option gezogen hat, um getradet zu werden, klar, kannst du sagen, du, die Möglichkeit.
Ich kann dir das, diese Podcast-Folge quasi schon vorwegnehmen, er wollte das Geld haben.
Ja, aber es ist halt, und da bin ich da, gut, an dem Punkt komme ich immer wieder bei Menschen, die einfach für mich unvorstellbar viel Geld haben. Who the fuck cares? Ich meine,
ja,
also es ist wirklich, also ohne Scheiß, er hat sein NBA-Gehalt, ich weiß nicht, was er von Adidas bekommt, seine, ich weiß nicht, wie viele Business-Venues er noch so hat, Aber jetzt mal, so hart es jetzt auch aus unserer Perspektive und aus Perspektive eines Normalsterblichen klingt, aber die 30 Millionen, die er vielleicht verloren hätte, oder 20, oder lass es 15 Millionen sein, wie gesagt, für mich oder für uns alle unvorstellbar viel Geld, aber ist es das, was ist es das wert? Ist es immer dieses, ich will, also ich meine, gut, darauf beruht ja das System der NBA, weil sonst könnten ja wirklich die Besten sagen, komm, scheiß drauf, ich mach Mid-Level Exception oder so, oder Veteran Minimum. Und dann, also gerade wenn dann hinterher die Bird Rights irgendwie auch noch dann möglich sind. Und dann funktioniert das System ja nicht mehr. Aber so dieses, ich muss immer, also ich verdiene das Maximum, deswegen will ich das Maximum. Obwohl ich eigentlich schon mehr Asche angehäuft habe, als ich jemals irgendwie in den Äther blasen kann. Und auch meine Kinder und wahrscheinlich auch meine Enkel. Ich komme immer wieder zu, ich habe das sicherlich auch schon oft gesagt, weil ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich mir denke, so, hä? Lebensqualität, also Freude am Leben so, jetzt hab ich monatelang irgendeinen Scheiß, wahrscheinlich kann das auch ausblenden. So ist es, ich glaube jetzt nicht, dass Harden jeden Tag in den Keller geht und weint, weil Daryl Morey nicht getradet hat, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich werde es nie, wahrscheinlich würde das System anders nicht funktionieren. Weil sonst sagt, keine Ahnung, hätte Durant gesagt, ja gut, keine Ahnung, dann mach ich halt Spiel umsonst für wen auch immer oder ne, aber.
Durant hätte ich das noch eher zugetraut, um ehrlich zu sein. Aber also bei Durant glaube ich nämlich auch, dass der halt tatsächlich einfach Bock hat zu spielen und dass das im Zweifel, also wenn die Situation für mich dann irgendwann unerträglich wird, dann suche ich halt meinen Ausweg, selbst wenn ich dabei auf Geld verzichte. So, das würde ich dem eher zutrauen. Bei Harden, wie gesagt, ich finde es jetzt irgendwie in dem Fall, wenn es für ihn wirklich so unerträglich ist, für die Sixers zu spielen, er hätte das halt vermeiden können. Ja, und das heißt dann in dem Fall Gehaltseinbußen. Aber wie du schon gesagt hast, es ist nicht so, dass der am Hungertuch nagt. Es ist auch, glaube ich, gerade aufgrund seiner Popularität auch in China, wie gesagt, dieses Event, was er da hatte, da ging es auch darum, sehr viele Sachen zu verkaufen. Also der ist auch keiner, der jetzt sein Jahreshaupteinkommen, glaube ich, über die NBA überhaupt bezieht, sondern halt auch mehr durch Einnahmen neben dem Court. Dann könnte man im Zweifel auch mal sagen, wenn es halt so schrecklich ist, für die Sixers zu spielen, wenn die da alle so kacke sind, und da weiß ich immer noch nicht genau, warum er denkt, er muss da unbedingt weg, aber egal, also vielleicht ist da ja irgendwas, was ihn total stört.
Ja, klar.
Und das ist ja auch sein gutes Recht, nur dann mach's doch bitte einfach. So dieses, gib mir das Geld, aber erfüllt mir dann auch noch all meine Wünsche, und übrigens, ich will hier weg und ihr seid scheiße. Dass das nicht so richtig geil funktioniert, wenn halt mehr Parteien involviert sind als nur man selbst, ist doch irgendwie klar und offensichtlich.
Und was ist, pass auf, was ist, wenn Daryl Morey ihm versprochen hat, dass er eine ganz schnelle Lösung findet, weil für die Sixers ist es natürlich schlecht, wenn sie Harden einfach so verlieren. Aber dass er, wenn er die Option zieht, dass er ihn dann schnell traden wird und vielleicht auch und aktiv nach guten Angeboten suchen wird und auch bereit ist, Angebote anzunehmen und es dann nicht gemacht hat und haben nur deshalb die Option gezogen hat.
Das ist ja quasi das, was Harden einem vermitteln will. Also meinst du, dass es ganz viele Teams gegeben hat, die sich da gemeldet haben?
Sind wir ehrlich, ich glaube schon, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich kein Team gemeldet hat. Ich glaube schon, dass, also ich meine, es gibt mir sowieso diese scheiß Lowball-Offer. Also, ja, ich weiß, du gehst jetzt nicht, du sagst jetzt nicht, was willst du haben, okay, kriegst du, aber es ist halt immer so, ich hab so den Eindruck, man ist so dazu übergegangen, alle Parteien erstmal zu versuchen, den maximalen Vorteil für sich rauszuziehen und irgendwie zu sagen, irgendwann muss man sich ja dann treffen. Aber es ist so oft, habe ich so den Eindruck, vielleicht ist es auch gar nicht so, und es ist nur mein Eindruck, weil ja jeder weiß, was der andere macht und was man selber macht, aber das ist halt irgendwie so, dass es so ein bisschen verbrannte Erde immer hinterlassen wird. Das ist immer so dieses, ja, also nicht immer, aber das ist oft halt so dieses, ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Teams versucht haben, hey, wie sieht's denn aus? Aber dann halt irgendwie mit Angeboten gekommen sind, wo Daryl Morey dann vielleicht auch sagt,
Ja, also ich meine, ich glaube tatsächlich, dass es nicht viele Teams gibt, die sich ernsthaft interessieren.
Wie viel brauchen
wir? Also einfach, weil, genau, es gibt nicht so viele, wo er jetzt vom Teamkonstrukt her wahnsinnig viel Sinn ergibt, weil er halt schon ein älterer Spieler ist, der immer noch sehr gut ist, aber der halt am liebsten auch auf eine bestimmte Art und Weise spielen will, der auch seinen nächsten Vertrag haben will und so. Also, wenn du den holst, dann willst du ja schon auch, dass er dein Team mehr oder weniger transformiert und das so ein bisschen an sich reißt, ne? Weil, also die Qualität hat er ja, aber nicht so viele Teams haben den Bedarf dafür. Und dann gibt's halt vielleicht, also ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass es richtige Gespräche eigentlich nur mit den Clippers gegeben hat und dass die dann nicht mit ihrem besten Angebot kommen, wenn es kein anderes Angebot gibt, kann ich irgendwo verstehen. Nur dann bewegt man sich halt auch nicht so wahnsinnig schnell aufeinander zu. Und hier ist halt einfach auch noch die Situation, dass die Sixers ja ein Team sind, da macht auch nicht jeder Trade Sinn. Also nicht jeder Gegenwert macht für sie Sinn. Weil die die haben den amtierenden MVP. Die können jetzt auch nicht sagen, klar, schickt uns einfach ein paar Picks und irgendwelche auslaufenden Verträge. Wir holen es dann irgendwann, also irgendwann holen wir uns unseren Gegenwert quasi über einen Draft oder so. Das ist ja einfach nicht die Situation, die sie haben. Die können ja nicht zu ihrem Beat hingehen und ihm sagen, hier übrigens, ja, nächste Saison wird ein Übergangsjahr.
Aber du hast ja noch ein paar.
Ja, so, genau. So, ja, wir wissen ja, dass du aus solider Eiche gebaut bist und dass wir die Jahre und einfach verschwenden. Die
werden mit den Jahren auch immer besser.
Und ja, genau. Oder das wird schon werden. So die, ich meine, bei den Sixers tickt die Uhr ja auch. Man hört ja auch jetzt schon ständig irgendwelche, was macht Embiid eigentlich, wenn das jetzt so weitergeht? Und wenn man bedenkt, wie die letzten 5, 6, 7 Jahre in Philly gelaufen sind, an Embiids Stelle würde ich schon auch denken, ist das eigentlich überall so bescheuert oder ist das nur hier so bescheuert? Wie war das mit den Colangelos? War das nötig? Hä? Simmons? Fultz? Ja, haben wir wirklich 2 Spieler an Nummer 1 gedraftet, die beide dann irgendwie nicht mehr werfen konnten? Was war hier los? Hä? So, ich weiß nicht. So, da kommst du ja auch irgendwann ans Nachdenken, ne? Und das heißt halt für die Sixers aktuell auch, die können nicht einen Trade machen, mit dem sie schlechter werden, sondern die können dann eigentlich nur einen Trade machen, der ihnen entweder jemanden gibt, der halt wirklich ein Building-Block auch sofort sein kann oder ja, von mir aus auch gute Rollenspieler oder so. Aber es kann halt nicht sein, hier, also wie du gesagt hast, Covington und 2 Second-Rounder und also nach allem, was man so liest, waren die Clippers nicht gewillt, Terrence Mann zu involvieren. Und Terrence Mann ist ja jetzt auch schon kein Superstar-Prospect, das kann man wirklich nicht sagen, aber ist halt ein guter, junger Spieler. Wenn nicht mal der angeboten wird,
ja, aber
warum sollte Philly dann sagen, ja, weißt du was, das klingt super, lass uns das mal machen.
Ja.
Habt ihr vielleicht noch irgendeinen anderen Schrottvertrag, den ihr uns andrehen wollt?
Ja, genau.
So,
genau,
weil wir würden den gerne nehmen, so, klar.
Ja, das ist, was ich bei Lillard auch schon gesagt habe. Also, es ist alles so extrem geworden, man. Denke, vielleicht war es früher auch so. Also, gefühlt, für mich. Es ist doch klar, dass kein Team, dass die Sixers nicht anpasst. Also, nichts gegen Terrence Mann, absolut nicht. Aber, wenn du einen Star, und James Harden ist ja ein Star noch, ne? Also, James Harden ist ein sehr, sehr guter Point Guard, der
hatte letzte Saison guten All-NBA-Case, die Liga bei den Assists angeführt.
Ja.
Hatte auch 2 absolut dominante Spiele in den Playoffs. Hatte auch dann Scheißspiele, aber hatte auch 2 verdammt gute Spiele. So, ja, der ist immer noch ein wirklich guter Spieler. Ja, du willst ihn nicht als deinen Franchise-Player haben. Ich glaube, die Zeit ist auf jeden Fall durch. Aber als deinen zweitbesten Spieler kannst du mit dem schon immer noch einiges reißen, glaube ich.
Ja, und er stünde den Clippers wahrscheinlich auch nicht so schlecht zu Gesicht. Also so mit den anderen beiden könnte da so ein bisschen, ne, so die Geschichte verteilen, könnte ein bisschen Last von deren Schultern nehmen. Damit könnte man wieder etwas, dann vielleicht auch Möglichkeiten, sie noch besser zu schonen, dass sie dann auch vielleicht mal halbwegs fit in die Playoffs gehen. Also, ne, es wäre schon ein Spieler, der da reinpassen würde, dann zu sagen, ja, aber sofern es wirklich so war, Terrence Mann, nee. Es ist halt irgendwo, würde ich dann halt auch als andere Partei sagen, nee, weißt du was, fick dich.
Also, und genau das ernsthaft haben die Sixers wahrscheinlich gemacht und deswegen sind sie Lügner.
Ja, und es ist halt, ja, keine Ahnung, irgendwas wird noch passieren und am Ende landet er vielleicht auch bei den Clippers und vielleicht sogar geht Terrence Mann oder irgendein Team schaltet sich noch dazu ein und siehst du, welchen
Spieler... Oder wird Plan B für die Heat.
Genau.
Wenn sie Dame nicht kriegen.
Ja, fände ich auch interessant. Ganz kurz, wen hättest du noch... Hast du mittlerweile irgendeinen Spieler, wo du sagst, da sollten die Sixers vielleicht probieren oder das wäre jemand, der ihnen weiterhelfen würde und bei dem du sagst, da könnte man vielleicht auch realistisch einen Trade hinbekommen mit rund um Harden?
Nö, James Harden sollte ihnen helfen. Also eigentlich ist es am ehesten im Interesse von allen, dass der eine gute Saison spielt und dann halt nochmal...
Ist es noch... Also, dass er eine gute Saison spielt, ja, aber dass er... So.
Nee, der ist solche.
Kann er das noch? Nein, bei den Sixers meine ich, ist da zu viel, war es jetzt zu viel.
Also, er hat sich natürlich schon ziemlich aus dem Fenster gelehnt mit der Ansage, aber ich bin grundsätzlich immer der Meinung, dass wenn es eigentlich für alle Parteien nicht wahnsinnig viel Sinn ergibt und auch Harden eigentlich ja schon ein Interesse daran hat, sich halt gut zu präsentieren, weil, wie gesagt, der will ja nochmal einen guten Vertrag haben und alles, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, trägt nicht unbedingt dazu bei, dass irgendein Team ihm nächstes Jahr viel Geld bieten wird. Eigentlich ist das in seinem Interesse, nochmal eine gute Saison zu spielen. Oder sei es nur eine halbe Saison und dann findest du einen Trade zur Deadline, wenn sich die Situation sowieso alle so ein bisschen verändert haben. Aber Stand jetzt ist es maximal mies. Und deswegen ist halt auch der Markt für ihn so mies. es gibt ja jetzt gerade einfach, wie gesagt, nicht die Angebote. Und er hatte während der Saison wohl sehr darauf gepokert, dass die Rockets ihn im Zweifel bezahlen wollen. Ich meine, da haben wir doch zu Weihnachten drüber gesprochen, als Walsh auf einmal direkt vorm Start der Christmas Games diesen Tweet rausgehauen hat. Ja, hier, James Harden, könnte sein, dass der wieder nach Houston geht. Weiß man doch auch, wo das herkam. Ja. Aus dessen Camp. Ne? Und also da haben wir da schon drüber spekuliert, ob das nicht in Wirklichkeit einfach nur so ein Leverage-Play ist. Und also nach allem, was man so hört, war es eventuell ein bisschen mehr als ein Leverage-Play. Also es gab halt Interesse. Und dann haben die Rockets aber Ime Udoka geholt, der gesagt hat, ne, kein Bock. Und dann war halt diese Option weg. Und dann gab es halt einfach keine Option mehr. Und das ist halt jetzt gerade einfach die Situation. Und ich glaube, deswegen hat Harden in Wirklichkeit auch ein Interesse, sich halt anders zu präsentieren, als es jetzt war. Aber vielleicht sieht er das nicht so. Vielleicht streikt er auch. Vielleicht, keine Ahnung, kommt es auch zu einer Vertragsauflösung. Dann kann, oder er geht halt wirklich in einen aktiven Streik. Dann könnte er aber, soweit ich weiß, nicht bei irgendeinem anderen Team in der NBA spielen. Vielleicht geht er dann nach China. Dort hat er Fans. Wer weiß.
Ja.
Ich schließe da nichts mehr aus, aber das Beste für alle wäre, wenn er zu den Sixers zurückgehen würde. Erstmal.
Es sei denn, es kommt noch irgendein Team um die Ecke und denkt sich, ach, weißt du was.
Aber ja, das ist so cool gelaufen.
Das ist
genau. Bei den letzten drei Teams.
Ja.
Lass uns unbedingt James Harden jetzt holen.
Aller guten Dinge sind vier.
Und dann so, ja, genau. Ja. Viermal ist Bremer recht.
So ja. Heißt es ja. Genau. Also von daher, ach ja.
James Harden, der neue linke Läufer bei Werder Bremen.
Auch möglich. Ja. Auch möglich. Hätte vielleicht Harry Kane stoppen können.
Ach, hör mal auf. Das ist gut.
Ja, ist die Hitze, Ole. Du weißt ja, wie es ist. Ja. Bei euch im Norden schon ein bisschen kühler, ne? Langsam?
Ja, also jetzt gerade ist es noch angenehm warm und auch sonnig und so, aber nicht mehr so heiß und in ein paar Tagen ist das wohl auch durch.
Ich habe es ja vorher schon gesagt, bei uns ist es heißer als bei uns im Urlaub. Das ist gerade hier, also ich schwitze eigentlich nur noch. Also ist bei mir jetzt auch, ich gehöre auch eher zu der Sorte, mir ist schnell warm, aber bis zum Wochenende soll es dann auch, da soll es einen Drop geben und ich sehne, also ich will nicht, dass der Sommer vorbei ist, aber jetzt gerade, ich tue mich dann schon immer schwer und dann habe ich gestern mal wieder so einen Punkt. Gestern war ich saumäßig müde, weil ich bin ja noch im Urlaubsrhythmus eigentlich, so nach dem Wochenende. Ne? Da war ich gestern müde und dann habe ich mir gedacht, komm, machst du dir einen Kaffee? Und war dann schon so ein bisschen hart bei der Hitze, wie so einen heißen Kaffee. Wir haben schon mal drüber gesprochen, auch dass ich so diese Cold Brews und hier deine Experimente mit Zitronensaft und Heilwasser und dass ich da und Gin, nee, Tonic war es, ne?
Was? Wovon zum Teufel redest du?
Du hast mir noch mal diesen Espresso.
Espresso-Tonic.
Ja, richtig, genau. Ja, genau, richtig. Dass ich da vielleicht noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten habe. Deshalb, ja, es muss ein Kaltgetränk sein gerade bei mir. Auch wenn natürlich, sehr heiß, man soll etwas Wärmeres trinken, wenn es heiß ist, aber es ist dann halt, man braucht doch so ein bisschen Erfrischung und deshalb ist Kaffee ein bisschen schwierig und deshalb, du weißt ja, wie es ist, ne? Holy.
Ja, wie gesagt, hier im Norden ist es mittlerweile nicht mehr so wild, aber tatsächlich hatte ich mir für unseren Urlaub, also wir waren in Südtirol, wo es tendenziell dann doch auch ein bisschen warm ist, hatte ich mir tatsächlich mein Sackerl mitgenommen von dem Lime Matcha Mint Green Tea Eistee. Das ist ja relativ easy zu transportieren, aber halt auch genau aus dem Grund, weil ich dachte irgendwie, ich meine, du weißt im Urlaub, man kann natürlich auch Daydrinking betreiben, aber man will es vielleicht auch nicht den ganzen Tag machen. Deswegen habe ich das halt mitgenommen. Es nimmt halt nicht so viel Platz weg. Den Shaker habe ich dann tatsächlich auch mitgenommen. Und das war tatsächlich dann sehr angenehm, sich halt so einen Eistee damit zusammenzumischen, ein paar Eiswürfel reinzuschmeißen und sich dann bei 35 Grad an den Pool zu chillen. Also so als reinen Use Case, würde ich da nur sagen. Das war ein sehr vernünftiger Use Case.
Das klingt sehr vernünftig. Also wie sagst du, ich meine, diese ist ja in Pulverform, das ganze Zeug, ne? Und dadurch hast du halt echt nur diese kleinen Tüten, die kannst du mal locker einpacken. Kannst du auch zum Campen einpacken. Wir waren ja campen. So. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und das ist natürlich dadurch umweltschonender. Und was natürlich auch nicht schlecht ist, du hast ja keine Ahnung, in der Hitze brauchst du jetzt halt auch nicht die volle Zuckerbombe. Und bei Holy ist überhaupt kein Zucker drin. Also dadurch ist die ganze Geschichte weniger süß. Also es ist schon, ne, es gibt diverse Vorteile, auch in den Energy Drinks kein Taurin drin und so. Also du hast natürliche Fruchtaromen.
Ja, absolut. Und in meinem Fall war das jetzt auch so, ist halt auch ganz geil, dass die natürlich immer mal wieder auch eine neue Sorte raushauen. Als wir dann zurück waren aus dem Urlaub, hat hier schon ein Paket auf mich gewartet mit Apple Alligator, also auch einem neuen Energy Drink, kommt halt immer mal wieder was Neues raus. Den finde ich auf jeden Fall auch ziemlich nice. Insofern kann ich das auch nur empfehlen, halt immer mal wieder in dem Shop vorbeizuschauen. Ich meine, man kann sich dort auch sowohl für die Eistees als auch für die Energy Drinks Testpakete schicken lassen, um halt einfach mal rauszufinden, weil, wie gesagt, großes Sortiment mit vielen Sorten, kann man rausfinden, was man davon gut findet. Wir haben dafür natürlich auch Codes, also sogar zwei.
Das ist wichtig.
Code lautet Korb, einfach nur groß geschrieben. Damit gibt's für jeden, danke. Mit dem gibt's für jeden Kunden 10% pro Bestellung. Also auch wenn man schon zum 20. Mal bestellt. Und dann gibt's noch den Code KORB5. Also auch alles groß geschrieben. Und die Zahl 5.
Ne? Mit Ü. Nein, nur die Zahl.
Die Ziffer. Genau, nur die Zahl. Ja. Aber sehr gut. Danke für deine Hilfe.
Immer gern.
Ja. Genau, damit kriegt ihr, wenn ihr Neukunden seid, halt 5 € für die erste Bestellung. Da ist halt zum Beispiel, wenn du dir das Energy oder das Eistee-Probierpaket mit also jeweils 7 Sorten bestellst, dann sind das dann, also mit diesem Code einfach nur 14,99 €. Würde ich sagen, ist ziemlich fair. Von daher, geht da mal bei. Wir packen die Codes natürlich auch nochmal in die Shownotes.
Das werden wir tun. Und wie gesagt, es lohnt sich. Es
schmeckt. Dort gut. Labert auch einer von uns nicht dazwischen und buchstabiert irgendwie wild durch die Gegend, so dass man es dann nicht versteht am Ende.
Vielleicht schreiben wir es aber in Lautschrift rein.
Vielleicht auch lieber nicht.
Ja, wie finden wir den Übergang zur WM? Weil die Spiele, ne, sind ja eigentlich zu relativ humanen Zeiten. Dadurch, dass die Philippinen, Japan und auch Indonesien, wo das Turnier stattfindet, ein gutes Stück voraus sind zeitlich. Das heißt, ich glaube, Sonntag, zweites Spiel von Deutschland ist, hast du gesagt, 9.30 Uhr? Nee, nächsten Dienstag ist 9.30 Uhr, letztes Spiel, ja?
Genau, das am Sonntag ist um 10.30 Uhr.
Auch okay. Zum Sonntagsbrunch, ein bisschen ja. Korbball gucken.
Also die Zeiten sind irgendwie, das frühestmögliche ist, ich glaube, 9.30 Uhr und das späteste, wann Spiele anfangen, ist 15.30 Uhr. Das heißt, Also für Leute, die hauptberuflich sich mit Basketball beschäftigen, ist es mega geil. Von den Zeiten her. Ja. Für Leute, die hauptberuflich was anderes machen, muss ich zugeben, ist es vielleicht nicht hundertprozentig geil.
Ja.
Aber dafür bin ich ja dann da.
Genau.
Und erzähle euch dann was.
Und dann ist sowieso besser als live.
Ja, würde ich nicht unterschreiben, aber es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege. Und es ist halt auch, also gerade für Leute, die im Homeoffice sind, ist es auf jeden Fall auch eine gute Option, sich einfach einen zusätzlichen Laptop irgendwo aufzubauen und einfach den ganzen Tag Basketball-WM laufen zu lassen, immer mal wieder hinzugucken. Also kommt natürlich auf den Job an, den man macht, aber also ja. Ich habe da jetzt selber das Bild von Homer Simpson im Kernkraftwerk vor Augen. Da dann natürlich am besten nicht, aber sonst ja. Ne, wisst ihr Bescheid. Also,
aber da bist du ja vielleicht auch nicht im Homeoffice, wenn du im Kernkraftwerk arbeitest.
Tatsächlich, da hast du recht, aber es sah immer so aus, als hätte er Platz für einen extra Bildschirm.
Ja, stimmt.
Doch manche Folgen, wo er irgendwelche Sachen dort guckt.
Ja, das stimmt. Von daher, ja, genau, immer Fokus natürlich, aber Basketball bereitet ja auch Spaß, was wiederum den Arbeitseifer stimulieren kann. Also von daher, es könnte ein cooles Turnier werden. Ne? Und vor allem, ich meine, wir haben die EM gehabt hier und die EM hat definitiv Lust auf mehr gemacht, gerade aus deutscher Sicht. Und jetzt hatten wir ja am Wochenende, war ja dieses Turnier in Abu Dhabi, oder beziehungsweise diese Vorbereitungsspiele, kein Turnier, die Vorbereitungsspiele, und selbst die USA mussten sich am Ende deutlich strecken, so dass sie Deutschland geschlagen haben. Keine Ahnung, es ist jetzt ein sehr direkter Einstieg, vielleicht auch ein bisschen plumper Einstieg, aber so im Gesamtkontext des Turniers, und wenn du dir so die anderen Teams anschaust, wenn du dir auch anschaust, wer jetzt teilweise fehlt, wer kurzfristig abgesagt hat, wer länger abgesagt hat, also Giannis ist ja nicht dabei, Jokic ist nicht dabei, bei den Serben ist, glaube ich, Micic auch nicht dabei und Nucic von Bayern ist nicht dabei. Bei den Griechen Kalathes noch, Kostas Lukas ist nicht dabei. Murray hat auch noch abgesagt bei Kanada. Wie schätzt du denn die deutsche Mannschaft so jetzt im Vergleich zu den anderen ein? Also besteht wirklich eine realistische Medaillenchance?
Würde ich schon sagen, dass eine Chance besteht, ja. Also ich würde sagen, ich meine, die Amis, auch wenn sie nicht mit ihrem allerbesten Team antreten, aber die, würde ich schon sagen, die sind natürlich auf jeden Fall der Top-Favorit. Ich finde auch, dass der Kader schon deutlich besser ist, als er teilweise dargestellt wird.
Absolut.
Aber so dann, wenn man sich so die Bereiche dahinter anguckt. Und ich meine, selbst gegen die USA, man hat's ja gesehen am Sonntag, ist Deutschland jetzt nicht ohne Chance. Also ich meine, die haben in dem Spiel mit 16 geführt im dritten Viertel. Das war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie abgeschossen wurden oder so. Die waren ja voll drin. Und ich finde, also man hat auch bei den Amerikanern gesehen, dass die halt beim Rebound vor allem schon anfällig sind, weil sie halt einfach ein relativ kleines, schmales Team sind. Und das ist halt Deutschland nicht. Ich finde, da hat man schon das Potenzial auf jeden Fall gesehen. Und ich würde sagen, dass sie so schon zu den, sagen wir mal, 5, 6, 7 Teams gehören, wo ich sagen würde, die haben schon ganz gute Karten. Es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage vom Turnierverlauf, wie du so in den Rhythmus reinkommst. Ich meine, das war letztes Jahr ja so besser, als jeder es gedacht hätte sozusagen. Aber jetzt ist vielleicht noch ein bisschen anderes Selbstverständnis da. Jetzt ist man vielleicht auch in manchen Situationen schon ein bisschen besser vorbereitet auf den Druck und auf und noch mehr eingespielt. Und dann ist natürlich Tagesform entscheidend und so. Aber ich glaube schon, dass Deutschland auf jeden Fall eine Chance hat. Will ich schon sagen.
Also ich, wie gesagt, ich habe mich jetzt wahrscheinlich noch etwas weniger mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt als du, aber so wenn ich habe jetzt ein bisschen von dem USA-Spiel gesehen und ich würde erstmal mit dir übereinstimmen, dass das Team USA, ja, also es sind jetzt nicht die erste Riege der Superstars dabei, aber es ergibt für mich irgendwie Sinn, so von der Zusammenstellung her. Klar, du hast, also es ist etwas klein, etwas schmal, aber es sind, die Qualität ist immer noch sehr, sehr hoch und die Spielertypen, finde ich, die passen meiner Meinung nach auch zusammen. Und dann hast du natürlich, die Stars sitzen eigentlich auf der Bank bei den USA, ne? Also wenn du so überlegst, also Kerr als Head Coach, aber dann Meister Spoelstra als Assistant Coach und Tyronn Lue noch als Assistant Coach, Chip England als Berater, dann hier Mark Few von Gonzaga auch Assistant. Also ne, da hat man sich dann halt gedacht, dann kommen die großen Namen auf die Bank.
Ja, hat ja schon so ein bisschen Tradition, ne? Ja.
Und
Popovic hat ja auch immer einen völlig kranken Trainerstab da.
Ja, genau. Oder Kerr ja auch mal dabei oder meistens dabei, ne? Und ja. Aber wie gesagt, ich finde auch so mit also Edwards ja sowieso auch brutal gegen Deutschland gewesen, ne? Also Edwards könnte ja wahrscheinlich in 1-2 Jahren, sprechen wir auch von Edwards als einen der größeren Stars der NBA, könnte ich mir vorstellen. Ja. Haliburton, Ingram, bin ich sehr gespannt irgendwie auf Ingram im internationalen Basketball und so. Also da ist schon viel. Bridges, Banchero, also schon sehr, sehr gut. Und Deutschland, ja, ich meine, irgendwie, dieses Team hat sich halt irgendwie gefunden, finde ich so, über die letzten Jahre. Und da ist halt, also, du hast, also Schröder ist irgendwie, ich finde schon echt interessant, so Schröder als Leader immer wieder. Ich habe auch letztens so ein Interview-Schnipsel gesehen von Magenta TV, wo es darum ging, so, sie hätten auch Spaß gehabt auf der Bank und während des Spiels und wie halt diese Lockerheit, wie er die Vorliebe oder so, und er dann gesagt hat, wir sollten auch glücklich sein über das, was wir machen, weil wir halt was tun können, was nicht, und Dinge sehen, die nicht viele Leute sehen. Das fand ich so einen sehr, sehr reflektierten Satz und plus dann eben halt auch noch diese Freude zu vermitteln und auch diese Lockerheit zu vermitteln, dass es jetzt nicht nur darum geht, wir müssen jetzt gewinnen, sondern wir dürfen auch Spaß bei der Sache haben. Und ich finde, wenn du da, das kann auch schon, nicht, dass du die Sache zu leicht nimmst, sondern aber einfach, dass du, wenn du mit einer gewissen Freude und Lockerheit dran ist, dass das auch Dinge freisetzen kann. Und ich glaube, dass ich habe so das Gefühl, dass die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft ist irgendwie sehr, sehr gut. Und dann hast du eben auch noch Leute wie jetzt Wagner, beide Wagners, Theis, Schröder, Obst, Vogtmann, die halt wahnsinnig gut sind. Also von daher, ich bin echt gespannt. Also es ist irgendwie eine gewisse Tiefe da, es ist eine gewisse Vielseitigkeit da, Und Dennis Schröder international ist so ein bisschen der neue Paddy, so ein bisschen wie Paddy Mills international irgendwie, ich manchmal so das Gefühl.
Ja, also er wird auf jeden Fall von einem Rollenspieler in der NBA zum Star im Fieber Basketball. Also ja. das kann man schon so sagen. Also da kommt auch diese Geschwindigkeit, die er hat, einfach nochmal mehr zum Tragen. Finde ich auch jedes Mal irgendwie wieder ziemlich augenöffnend, wie anders das dann einfach aussieht, als wenn er in der NBA spielt. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Qualität. Ich meine, Franz ja sowieso auch, aber ich denke auch, dass der Kader tatsächlich einfach auch nochmal ein Stück besser ist als letztes Jahr. Also wo es ja auch in der Vorbereitung dann noch Verletzungen gegeben hat, wo ja dann auch Moritz Wagner sich verletzt hat. Bonga hatte ja auch abgesagt. Und genau. Ich finde, gerade gegen die USA hat man schon auch gesehen, dass die beiden halt einfach für sich auch einen Unterschied machen können. Also Bonga vor allem defensiv, das ist halt nochmal, also ich finde das immer wieder krass zu sehen, halt, also wie groß der halt ist und dabei so so schnell und beweglich. Also ich glaube, dass gerade die Amis haben sie ja mehrfach auch mit so einer Ganzfeldpresse dann unter Druck gesetzt und dabei halt jemanden wie ihn noch zu haben, der dann halt auch besser nochmal in Passwege reinkommt und so und Bälle abfangen kann und so. Das ist da, glaube ich, schon echt nochmal ein zusätzliches, sehr wertvolles Tool. Und also gegen die Amerikaner, die halt auch immer nur einen Big auf dem Feld hatten und also tatsächlich größten Nachteile hatten gegen Deutschland, hat er auch als Offensiv-Rebounder teilweise echt eine gute Rolle gespielt. Ist halt nach wie vor so, dass es halt super wäre, wenn er werfen könnte oder also besser werfen könnte. Das würde ihn nochmal halt wirklich eine ganze Ecke besser machen. Aber er ist auch so, finde ich, schon jemand, der echt viel beitragen kann zum Team. Also gerade so auch als jemand, der von der Bank dann einfach nochmal reinkommt und Druck auf den Ball ausüben kann. Und Moritz Wagner einfach als zusätzlicher Scorer von der Bank bringt halt schon wirklich auch nochmal echt eine zusätzliche Qualität rein. Also ich finde, das Team ist halt einfach echt noch ein bisschen besser als letztes Jahr. Ist wahrscheinlich auch wichtig, weil die Konkurrenz natürlich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen besser ist. Jetzt ist halt WM und nicht mehr EM, auch wenn letztes Jahr gefühlt mehr Topstars dabei waren. Aber ja, ich finde, das Team hat auf jeden Fall gute Chancen. Also ich bin halt auch sehr gespannt, weil es ja auch direkt eine ziemlich starke Gruppe erwischt hat mit Australien und Finnland. Also das sind schon, gerade die Australier, die haben die zweitmeisten NBA-Spieler von allen dabei. Also deren Kader sind, glaube ich, 9 NBA-Leute und ja auch teilweise richtig gute. Also das ist halt dann auch direkt vom Start weg so ein ziemlich hohes Niveau, auf dem sie spielen müssen. Und dann bin ich mal gespannt, also ob sich das halt so verselbstständigt wie letztes Jahr und auf einmal gibt's dann, wie gegen Griechenland im Viertelfinale, Out-of-Body-Experiences für Andy Obst, der 35 Dreier reinwirft. Und eigentlich ja von der ganzen Mannschaft so ein über sich hinauswachsen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall wieder möglich. Ich bin da auch auf ein paar der anderen Teams auch echt gespannt, aber ich denke, die sind halt, also abgesehen von den USA, sind das halt eigentlich alles Teams, die sich auf einem relativ ähnlichen Niveau bewegen und wo man dann halt einfach gespannt sein kann, wer sich in der jeweiligen Situation dann durchsetzt.
Daniel Theis hat bei uns ja auch, also hatten wir vor ein paar Wochen im Interview, hat ja auch gesagt, so, es ist eigentlich mit dieser relativ schweren Gruppe, also ich glaube, wenn du mal so, wahrscheinlich mit die schwerste Vorrundengruppe, oder? Ich meine, es gibt noch die mit Kanada,
Lettland. Frankreich und Kanada sind in einer Gruppe,
genau.
Aber die haben dann zwei nicht mehr so gute.
Genau, Lettland und Libanon haben sie noch drin, genau. Ja. Aber genau, und Theis meinte halt so nach dem Motto, es ist halt einfach gut, weil du von Anfang an da sein musst. Also es ist jetzt nicht so, wir, keine Ahnung, mal gucken und dann irgendwie gab es ja auch schon, dann spielst du eigentlich gegen ein Team, das man jetzt tendenziell schwächer einschätzen würde, und aber bist nicht 100% da und dann verlierst du überraschend und stehst auf einmal unter Druck und dann wird es schwierig. Das heißt, die Gefahr besteht schon mal nicht, aber siehst du auch so eine Gefahr, also die andere Gefahr, dass halt einfach halt zum Start, dass sich halt auch schnell diese ganze, ich sag in Anführungszeichen Euphorie, dass die auch schnell irgendwie so erlöschen kann und dann es ein bisschen problematischer wird. Oder siehst du es weniger?
Na, es gibt schon dadurch auch eine Gefahr. Also zumal auch das erste Spiel, ich meine, Japan ist jetzt nicht die
krasse Must-Win so eigentlich, ne?
Ja, genau, es ist auf jeden Fall ein Must-Win und es ist aber halt gegen den Gastgeber. So, ja. Das ist jetzt dann auch, glaube ich, nicht die allerleichteste Situation und halt auch eine, wo du dich jetzt nicht ausruhen kannst. Aber
sollten User Watanabe halt in der Ecke stehen lassen.
Letztendlich, ne? Kann man das drehen, wie man will. Ne? Also man kann sagen, das ist total positiv, weil du bist von Beginn an gefordert und darfst dich nicht ausruhen. Und wenn du die Spiele verlierst, kommt so, ja, war aber auch eine schwierige Situation. Also es ist eigentlich nur eine Frage
der Perspektive. Die Chance, einzuspielen, wirklich. Ne?
Ja, genau. Es war einfach von Anfang an zu viel Druck.
Wie so oft auf dieser Welt, so diese eine Finale, vor allem im Sport, diese eine finale Wahrheit gibt es halt irgendwie nicht so. Ne?
Das ist
sehr viel Perspektivfrage.
Genau, und ich würde, also wo ich mir halt immer denke, es ist, also gerade nachdem es halt letztes Jahr so krass positiv gelaufen ist, ist es halt auch dann ein bisschen gefährlich zu sagen oder so davon auszugehen, ja klar, das wird sich jetzt auch immer wiederholen, weil jetzt haben wir ja gesehen, wie es geht und genau das läuft dann auch immer wieder. Das würde auch ein bisschen kleinreden, was da letztes Jahr passiert ist. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass man daran anknüpfen kann. Und wie gesagt, ich finde den Kader noch besser. Ich finde auch vor allem Theis hat nochmal einen viel besseren Eindruck jetzt gemacht, also wirkt gesünder, auch, spritziger, ne? Und so. Ja. Und dann gerade so die Kombination von ihm und Schröder ist dadurch nochmal ein bisschen gefährlicher, als das letztes Jahr der Fall war. Und dann kann schon gut werden. Also ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
Ich auch, definitiv. Und auch sonst, ich finde es halt, du hast ja die anderen Teams auch schon angesprochen, ich finde es halt auch irgendwie so geil, so man trifft halt immer so wieder so auf alte Bekannte bei so internationalen Turnieren. So gerade so, ich habe ja früher, als ich noch bei Spox war, habe ich mich ja intensiv mit europäischem Basketball beschäftigt. Und jetzt ist halt zeitmäßig ist der so ein bisschen hinten runtergefallen, auch wenn ich mich immer wieder freue, so wenn ich mal was sehe, aber dann weiß ich so, keine Ahnung, so bei Brasilien, so Huertas oder Papa Nicolau bei den Griechen, weißt du, die, wenn man die alten Bekannten wieder sieht oder so der ewige Rudi bei den Spaniern oder natürlich der ewige Yui. So, das ist so, das finde ich immer wieder geil. Also wenn du die Namen wieder dann oder die Spielern siehst, Nando De Colo bei den Franzosen.
Ja.
Welche sind denn so?
Ich hoffe, De Colo macht aus den Franzosen wieder ein etwas sehenswerteres Offensivteam, weil das war zum Kotzen letztes Jahr. Und dann haben die halt einfach Silber geholt. Also ich habe große Hoffnung in ihn, aber ja. der ist halt auch mittlerweile schon auf jeden Fall etwas betagter. Aber
ja, aber immer noch relativ treffsicher, ne?
Ist immer noch ein guter Spieler.
Genau. Habe ich auch immer gern zugeschaut. Also von daher. Aber sind die Franzosen dann jetzt für dich so mit Favoriten, wenn USA, Australien, Kanada, was machst du so aus so Kandidaten wie Domrep mit Towns oder nicht, dass sie Mitfavoriten werden?
Ja, also Domrep ist für mich schon auf jeden Fall ein wesentlich dollerer Außenseiter. Ich meine, die können, glaube ich, schon irgendwie mal einen Favoriten ärgern oder so. Also sie haben auch, ich habe es gerade vergessen, mit wem sie noch in der Gruppe sind. Auf jeden Fall mit Philippinen und ich glaube mit Litauen und Ägypten oder so. Also sie haben auf jeden Fall eine Gruppe, wo sie weiterkommen können. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein Team ist, was irgendwie in der K.O.-Phase dann noch wahnsinnig groß für Aufsehen sorgen kann. Ich glaube, die Favoriten oder also so die besten Teams, da hätte ich auf jeden Fall Frankreich mit drin. Ich meine, die haben ja schon auch eine gewisse Kontinuität. Die haben eigentlich nur Spieler, die entweder in der NBA oder in der Euroleague halt auch aktiv und erfolgreich sind und ja auch ein paar Leute, die auf FIBA-Level schon echt bewiesen sind und richtig gut sind. Deswegen, die würde ich sehr weit oben einordnen. Kanada vom Talent her auf jeden Fall. Also trotz der Absage von Jamal Murray ist das ja immer noch eine richtig gute Mannschaft. Ja. Gerade so auf dem Flügel haben die unfassbar gute Leute. Auch richtig eklige Leute natürlich. Dylan Brooks ist ja dabei. Der wird auf jeden Fall ein paar Leuten gehörig auf den Sack gehen. Ja. Aber
Und dann noch Lugans dort. Also das ist eine eklige Flügelzange.
Genau, du kannst halt Barrett auch noch mit draufpacken. Dann hast du schon wirklich auch viel Power und halt lange Arme so. Ja. Auf groß haben sie dann ein bisschen weniger Leute, aber Olynyk zum Beispiel ist auch noch dabei. Und wenn du dann
Dwight Powell nicht zu vergessen, Powell ist
auch dabei, oder? Ja. Stimmt, Powell haben sie auch noch dabei. Wenn es die Mavs wären, dann würde er am Ende des Turniers auf jeden Fall starten. Ja. Ja. Wahrscheinlich tut er das auch dort. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein mega gut besetztes Team. Nur bei Kanada bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil gefühlt sagt man jetzt auch schon seit 10 Jahren, oh, die Kanadier, da musst du aufpassen. Beste Truppe, die sie je hatten. Und sie haben auch dann immer die beste Truppe, die sie je hatten, aber das hat halt bisher noch bei keinem Turnier dann wirklich dazu gereicht, dass sie auch wirklich viel gerissen haben. Aber ich glaube, sie hatten auch noch nie so viele Leute dabei, die halt gut waren. Insofern ist das auf jeden Fall ein gutes Team. Wie gesagt, Australien, Deutschland, Spanien ist halt amtierender Weltmeister und Europameister. Fällt immer so ein bisschen unter den Tisch.
Ja.
Weil die jetzt halt kannst du mir beantworten, wie viele NBA-Spieler Spanien dabei hat? Jetzt bei diesem Turnier.
3?
Nope.
Also, Willy Hernan Gomez?
Nope, spielt in Europa.
Ach stimmt, ist raus, richtig. Ja, dann 2, oder? Santi Aldama?
Genau, Santi Aldama ist der Einzige, der momentan wirklich fest unter Vertrag steht.
In der NBA. Und Garuba ist auch raus, oder was?
Garuba wurde jetzt gerade vor 2 Tagen von OKC entlassen.
Siehst du, ist mir durchgerutscht.
Aber der wäre sonst noch, genau. Ja, aber das sind die einzigen. Und trotzdem muss man, finde ich, Spanien auf dem Zettel haben. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Da hatten sie jetzt auch keine Star-Truppe dabei. Da hatten sie zwar Lorenzo Brown, der jetzt fehlt, aber die sind halt clever und fies und haben Scariolo ja auch wieder dabei, der wahrscheinlich in Wirklichkeit der Star der Mannschaft ist. Und das ist halt noch so ein Team, was ich da irgendwie mit einbeziehen würde. Serbien hat halt ein bisschen viele Absagen gehabt, ist aber trotzdem immer noch halt gut auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie auf dem allerhöchsten Level dann, also ob die jetzt zum Beispiel die USA schlagen könnten oder so, aber also eine gute Mannschaft ist das auf jeden Fall auch. Slowenien hat halt nicht viele dabei, aber sie haben halt Doncic dabei und der wird wahrscheinlich ein paar individuelle Rekorde brechen bei diesem Turnier. ich hatte das nachgeguckt gestern, der individuelle Scoring-Rekord bei einer WM ist, glaube ich, 54. Würde ich ihm durchaus zutrauen.
Ja.
Und was mich wirklich schockiert hat, es hat noch nie ein Triple-Double gegeben bei einer WM. Da werden Luca und Josh Giddey, glaube ich, was dran ändern. Von daher, das sind auf jeden Fall, das sind irgendwie ganz, ganz gute Teams. Aber ich glaube, das ist so der ärgste Favoritenkreis ja, weiß nicht, auf die Italiener bin ich halt auch noch gespannt. Da finde ich es ja tatsächlich ein bisschen schade, dass Banchero sich ein paar Wochen vor Turnierstart dann doch entschieden hat, dass er eigentlich lieber Amerikaner sein will statt Italiener. Die Italiener sind ja auch immer noch total wütend darüber. Ich weiß nicht genau, was da jetzt kommunikativ schiefgelaufen ist. Vielleicht war Daryl Morey involviert und irgendjemand war ein Lügner.
Ja.
Aber irgendwie, ich finde halt diese Truppe, die Italien hat, eh schon ganz cool und ziemlich sympathisch. Und so ihn als so noch den athletischen jungen Scorer dazu, das hätte das Ganze nochmal ein bisschen interessanter machen können. Mhm. Bei den USA denkt man sich halt, also er ist da jetzt auch dabei, aber es wäre auch okay, wenn er da nicht dabei wäre. Die kämen auch ohne ihn auch zurecht. Klar. Italien könnte durch ihn halt nochmal gefährlicher werden, aber ist ja seine Entscheidung. Trotzdem aber auch eine ganz coole Mannschaft. Und Litauen ist halt Litauen. Also bin mal gespannt, ob die es auch oft, ich glaube, sie sind in der Philippinen-Gruppe, ob sie auch da die lautesten Fans haben werden oder ob das dann tatsächlich die Filipinos selbst sein.
Ich glaube, wahrscheinlich die Filipinos selbst sind wahrscheinlich brutal heiß, weil es ja der Sport bei denen.
Ja.
Also ich glaube, da ist schon, ich glaube, es ist sonst schon immer, selbst wenn in der eigenen Liga ist, glaube ich, schon ziemlich viel los in der Halle, aber ich glaube, jetzt so Nationalmannschaft und dann WM zu Hause, ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass da schon einiges geht.
Ja.
Die Litauer dann kurz dahinter, aber Ding, Sabonis ist ja nicht dabei.
Ja, aber also letztes Jahr hatte ich bei der EM teilweise das Gefühl, dass die eigentlich auch besser ausgesehen haben, wenn Valanciunas der einzige Big war.
Stimmt.
Ja, Sabonis so in diesem Twin Towers Lineup eigentlich sich jetzt nicht hundertprozentig wohl gefühlt hat. Ja. Kann aber natürlich auch gewesen sein, dass er einfach nicht sein bestes Turnier hatte. Aber die haben halt irgendwie trotzdem immer noch echt viele gute Leute. Ja. Und also Juku Baitis war, glaube ich, letztes Jahr erst 19 oder so, hatte kaum Erfahrung, ist jetzt ein Schritt weiter. Also das ist, glaube ich, immer noch eine ganz, ganz coole Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die dadurch jetzt irgendwie viel schlechter geworden sind. Obwohl ich Sabonis sehr, sehr mag und sehr gut finde. Aber ich habe immer das Gefühl, auf Fieber-Level fühlt sich Valanciunas sowieso wohler.
Das stimmt.
Und wenn halt statt Sabonis noch ein zusätzlicher Shooter auf dem Feld ist, dann ist das vielleicht gar nicht mal schlecht für die. Also zumindest offensiv.
Gut möglich. Montenegro nicht zu vergessen natürlich mit Vuč.
Sorry, sagt mir nichts.
Ja,
nicht auf dem Schirm.
Wird sie müssen einwerfen für die Saison und dann 40% seiner 8 Dreier pro Spiel treffen. Und
okay, ich will eine positive Sache über die Bulls sagen.
Ich weiß, was kommt, glaube ich.
Ja. Dachte ich mir schon. Aber es gab ja letzte Woche den Schedule Release. Eigentlich auch krass, dass wir dazu nicht drei extra Folgen gemacht haben.
Ja.
Weil das ist ja schon ein heftiger Drop. Schon
brutal.
Weil jedes Jahr wieder. Also, ich zitter eigentlich immer schon Wochen davor und denke, kommt jetzt der gottverdammte Spielplan endlich raus?
Ja.
Ne? Und dann geht's los.
Ich habe einen riesen Kalender. Also ich habe eine Wand nur als Kalender tapeziert. Immer jedes Jahr neu. Und dann werden Spiele eingetragen. Aber halt Sekunden nach Veröffentlichung des Spielplans. Weil geil.
Ja. Das haben die Bulls auf jeden Fall sehr gut hinbekommen.
Ja, das war schon ziemlich cool mit dieser Animation, ne? Also das läuft. Die Grafikabteilung und ist gut. Schauen wir mal, wie es mit der neuen Shooting-Abteilung aussieht.
Wahrscheinlich hat Reinsdorf das gesehen und gedacht, dafür wird zu viel bezahlt. Für dieses Social Media Mist.
Ja.
Brauche ich alles nicht.
Nächstes Jahr wieder das mit den Fähnchen.
Ja, absolut.
Ja, das läuft schon, aber ja, ich habe schon Bock auf die WM. Also es wird schon, es ist schön, wieder so regelmäßig Basketball zu haben und dann so langsam Preseason, dann geht's schon mit der Saison los und In-Season-Tournament bin ich auch gespannt. Also es werden gute Wochen. Gibt's so ein Team, die vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, ich meine, keine Ahnung, Favorit, wahrscheinlich USA auch bei dir, aber gibt's ein Team, abgesehen von Deutschland, abgesehen von den USA, das du so ein bisschen näher verfolgen willst, das vielleicht nicht so auf dem Schirm ist, vielleicht auch schon von denen, über die wir bis jetzt gesprochen haben?
Also, ich bin schon sehr gespannt drauf, wie es bei Kanada aussehen wird. Also auch gerade, wie die so spielen werden, ob sie halt hier so diesen, sich so über Defense definieren können, wie ich es mir vorstellen könnte. Litauen finde ich halt irgendwie, also gerade wegen dem Fansupport irgendwie immer ganz cool.
Mhm.
Und sonst ja schon auch den Finisher, muss ich sagen. Also, das ist natürlich Gruppengegner von Deutschland, deswegen werde ich den gucken, aber ich finde, der Finisher auf Fieber-Level ist halt auch einer der geilsten Spieler, die es so gibt.
Ja.
Und
vor allem die Aggressivität ist so geil, wenn er laut schreiend über drei Verteidiger stopft.
Genau. Und ich meine, das hat er zwar letzte Saison auch in Utah teilweise gemacht, aber gefühlt kriegt er es halt auf Fieber-Level noch häufiger hin.
Ja.
Die die Hoffnung aus deutscher Sicht müsste natürlich trotzdem sein, dass er nach der Vorrunde nach Hause geht. Aber dann möchte ich zumindest in diesen Spielen einen wütenden Finisher sehen.
Ein wütender Finisher ist ein guter Finisher.
Wenn Towns die Zwischenrunde erreicht, würde er wahrscheinlich sagen, dass das der größte Erfolg in der Geschichte der Menschheit ist und auch wichtiger ist als die WM, die dann am Ende gewonnen wird von irgendjemandem.
Ja. Und die Mondlandung.
Ja. Und überhaupt. Die hat es ja nicht gegeben.
Stimmt, die hat es nicht gegeben. Wird er dir auch noch sagen. Weil die Erde ja eine Scheibe ist. Hat er von Curry gehört.
Ja.
Und so.
Wenn irgendwann irgendjemand auf dem Mond sein wird, dann ist es Karl Anthony Towns.
Ja. Und er wird damit die Welt verändern. Und die Raumfahrt und überhaupt und alles andere auch.
Ja.
Ja, gut. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen, an dem wir die ganze Geschichte am besten beenden, oder?
Ich glaube auch.
Gut, dann.
Schön wieder da zu sein.
Ja, schön wieder da zu sein. Schön, dass ihr wieder da wart. Vielen Dank. Und solltet ihr zum ersten Mal da gewesen sein, weil wir einfach so in euren Feed gespielt worden sind, dann könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und es geht überall. Apple Podcasts, Google, Amazon Music, Spotify, Deezer. Klickt drauf und folgt uns sehr gerne. Folgt uns auch sehr gerne bei Twitter, bei Instagram. Schreibt uns da sehr. Entschuldigung, bei X. Also gar nicht mehr Twitter.
Okay, Elon.
Ja, weil ich finde die Notification, also die E-Mails mal so. X, formerly Twitter.
Was für E-Mails?
Ich kriege halt so auf so einem Newsverteiler. Da hat XY hat irgendwas getwittert. Ich weiß nicht, wie man es jetzt nennt, auf jeden Fall. Und dann steht halt immer...
Geixt.
Als Absender jetzt X, formerly Twitter.
Oh Gott. Okay.
So, egal.
Sowas habe ich nicht.
Folgt uns bei X und folgt uns bei Instagram, wenn ihr Lust habt. Schaut auch mal, also könnt uns natürlich auch gerne anschreiben da und schaut auch gerne mal bei unserer Patreon-Seite vorbei. Grundsätzlich, die Abmoderation wird ab nächster Woche auch wieder etwas flüssiger laufen. Ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen.
So. Wir verstehen das.
Eben. Wenn du das verstehst, ist die Basis gelegt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Bleibt uns jetzt nur zu sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt den WM-Auftakt und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen!